Ohne ihn möchten wir gar nicht hier sein. Er hat verheißen, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er gegenwärtig. Wir möchten alle, besonders diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal hier sind, aufs Herzlichste willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Diese Versammlungen sind ja überkonfessionell. Jeder kann kommen und das Wort des Herrn hören. Wir kennen nur eine Bindung und die ist an Gott und Gottes Wort. Nur eine Verkündigung, nur ein Evangelium, nur eine Botschaft und das ist wiederum Gottes teures und heiliges Wort. Und ich glaube, uns wird es immer größer, wenn wir in Psalm 119 lesen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wir leben in der Tat in einer sehr dunklen Zeit und wir brauchen göttliches Licht, göttliche Antworten auf das, was jetzt vor sich geht. Ich habe heute auf dem Flughafen in einer Wochenzeitschrift eine Annonce gelesen, die hat mich froh gestimmt. Da steht in Schlagzeilen, dem Teufel werden schlechte Zeiten vorausgesagt. Und ich dachte bei mir selber, das stimmt. Seine Zeit ist auch nicht mehr lange und er nutzt sie natürlich auf jede Art und Weise. Die Zeit, die uns vorausgesagt wird, ist eine herrliche Zeit. Es mag eine kurze Trübsalzeit, Drangsalzeit sein, aber danach wird eine ewige Herrlichkeit für uns bereit sein. Nun, wir können ja an dem Zeitgeschehen nicht so vorbeigehen, als würde es uns nicht berühren. Ich freue mich insgesamt gesehen darüber, dass Israel bis jetzt nicht eingegriffen hat in die Auseinandersetzungen. Ob ihr es glaubt oder nicht, das war mein erstes Gebet zu Gott, dass Israel sich zurückhalten möge, damit die Welt nicht zornig wird auf dieses Volk Gottes. Und als dann die Amerikaner noch sagten, wir kämpfen für euch, das gefiel mir umso mehr. Gott sorgt in der Tat für alles zur rechten Zeit. Wie es natürlich weitergeht und insgesamt werden mag, kann im Moment noch niemand voraussagen. Nachher können wir euch die Schriftstelle nennen, die sich erfüllt haben. Ja, das ist dann eine sehr einfache Sache. In jedem Fall, so habe ich es schon das letzte Mal hier gesagt, es ist noch nicht die letzte Auseinandersetzung, sondern ein Schlagabtausch. Und es könnte sein, dass sich jetzt Jesaja 27, Vers 12 erfüllt. Ich möchte einige Stellen aus dem Alten Testament lesen, was nun das Volk Israel und überhaupt die jetzige Entwicklung betrifft. Und dann werden wir in einige Stellen des Neuen Testaments übergehen. Jesaja 27, Vers 12. Jesaja 27, Vers 12. Aber geschehen wird es an jenem Tage, da wird der Herr ein Getreidedreschen veranstalten von der Ehre des Euphratstromes bis zum Bach Ägyptens. Wir müssen sehen, wie es jetzt wird. Ich lese euch aus dem Worte Gottes vor, welches die eigentlichen Maße sind und überhaupt, wer hat in diesen Tagen mal auf die Landkarte geschaut? Wer hat sich ein wenig orientiert? Doch bestimmt die meisten. Es ist einfach sehr wichtig zu wissen, dass eigentlich da, wo das Paradies war, wo Abraham wohnte, wo Ninive war, wo Babel war, wo Mesopotamien liegt, dass eigentlich da, wo die Wiege der Menschheit stand, da, wo sie begonnen hat, dass sich da die Dinge regen und ihren Lauf nehmen und dann auch bis zum Schluss eine Aufgabe haben werden. Ich muss euch dazu aber tatsächlich ein paar Bibelstellen lesen. Das soll jetzt kein Geschichtsunterricht sein. Nur ganz kurze Hinweise. Ich werde mich dabei nicht lange aufhalten. Aus 1. Mose, dem 11. Kapitel, lese ich Vers 31. 1. Mose, Kapitel 11, Vers 31. Da nahm Terah seinen Sohn Abram und seinen Enkel Lot, den Sohn Harans, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und zog mit ihnen aus Ur in Chaldea weg, um sich ins Land Kanaan zu begeben. Wer die Landkarte nimmt, wird feststellen, dass Ur in Chaldea nur einige Kilometer von Basra entfernt gelegen hat. Ich habe in den vergangenen Tagen immer wieder die verschiedensten Karten genommen, um eine Gesamtorientierung zu bekommen. Da, wo Abraham wohnte und Haran, ihr könnt das alles genau nachlesen, zwischen Tigris und Euphrat lagen einige wichtige Städte. Ich möchte weiterlesen aus 1. Mose 12, Vers 4. 1. Mose, Kapitel 12, Vers 4. Da machte sich Abraham auf den Weg, wie der Herr ihm geboten hatte. Auch Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran aufbrach, aus Ur in Chaldea, hinaufgezogen den Euphrat entlang bis nach Haran. Jetzt lese ich aus 1. Mose 15, 1. Mose 15, Vers 17. 1. Mose 15, Vers, ja vielleicht genügt Vers 18. An jenem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und erklärte: Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben, vom Bach Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphratstrom. Das war die Verheißung, die Gott gegeben hatte. Aus Josua 24, Josua 24, lese ich ebenfalls nur Vers, vielleicht Vers 2 und Vers 14. Josua 24, Vers 2 und dann Vers 14. Da sagte Josua zu dem ganzen Volke: So spricht der Herr, der Gott Israels: Eure Väter haben vor alters jenseits des Euphratstromes gewohnt, nämlich Terah, der Vater Abrahams, und Nahors, und haben andere Götter verehrt. Da holte ich euren Vater Abraham aus dem Lande jenseit des Euphratstromes und ließ ihn im ganzen Lande Kanaan umherwandern. Und jetzt Vers 14. In Josua 24: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und treu. Schafft die Götter weg, denn eure Väter dienen eure Väter jenseits des Jordan, des Euphratstromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Eine sehr klare Aufforderung. Aus 2. Samuel 8, 2. Samuel 8. Kapitel, möchte ich ebenfalls nur ganz kurz lesen. 2. Samuel 8, Vers 3. Sodann besiegte David Hadad-Eser, den Sohn Rehobs, den König von Zoba, als dieser ausgegangen war, um seine Herrschaft am Euphrat wiederherzustellen. Und dann noch 1. Könige 5. 1. Könige 5. 1. Könige 5. Nur als eine Übersicht oder zur Übersicht, die wir alle ja auch benötigen in diesen Tagen. 1. Könige Kapitel 5. Ihr werdet gleich sehen, weshalb ich diese Stellen lese. 1. Könige 5, Vers 1. Stimmt das wieder? Ich habe es in Eile notiert, gebe ich zu. Dann lasst uns gleich zu dem Wort aus dem Propheten Hesekiel gehen. Hesekiel 37 als erstes. Vielleicht war es nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir die Stellen nehmen, die direkt davon sprechen, was jetzt geschieht. Hier in Hesekiel 36 lese ich von Vers 24. Hesekiel 36, Vers 24. Ich will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. Und dann Vers 26. Und ich will euch ein reines Herz verleihen und euch einen neuen Geist eingeben. Das steinerne Herz will ich aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. Ich will meinen Geist in euer Inneres geben und solche Leute aus euch machen, die nach meinen Satzungen wandeln und meine Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen. Dann aus Kapitel 37, Vers 21, so sage zu ihnen, so hat Gott der Herr gesprochen. Wisset wohl, ich will die Kinder Israel aus den Heidenvölkern, unter die sie haben ziehen müssen, herausholen und sie von allen Seiten her sammeln und sie in ihr Land zurückbringen. Dann in Kapitel 37, Vers 26 und 27. Da will ich auch einen Friedensbund mit ihnen schließen. Ein ewiger Bund soll mit ihnen bestehen und ich will sie sesshaft machen und mehren und mein Heiligtum in ihrer Mitte belassen ewiglich. Meine Wohnung aber wird über ihnen sein und ich will ihr Gott sein. Sie sollen mein Volk sein. Auch die Heidenvölker werden dann erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum sich in ihrer Mitte befindet, ewiglich. Dazu möchte ich gleich aus dem Propheten Sacharja, dem 6. Kapitel lesen. Sacharja, Kapitel 6. Hier wird von der Zerstreuung des Volkes Israel gesprochen und dort war schon von der Sammlung die Rede. Und ihr werdet sehen, dass dieselben Mächte, die gegen Israel waren, auch gegen die Gemeinde sind. Zacharia Kapitel 6. Als ich dann abermals aufblickte und hinschaute, sah ich vier Wagen zwischen zwei Bergen hervorkommen. Die Berge aber waren von Erz. Am ersten Wagen waren rote Rosse, am zweiten Wagen schwarze Rosse, am dritten Wagen weiße Rosse und am vierten Wagen scheckige Rosse. Woran denkt ihr jetzt? Wer hat die sieben Siegel gelesen? Woran denkt ihr jetzt? An die ersten vier Reiter in den ersten vier Siegeln. Stimmt's? Wer hat das Siegelbuch von euch gelesen? Ja, die anderen werden es noch lesen. Sehr wichtig. Also, hier haben wir die Beschreibung. Ich möchte noch Vers 4 und 5 lesen. Als ich nun an den Engel, der mit mir redete, die Frage richtete, was haben diese da zu bedeuten, mein Herr? Gab mir der Engel zur Antwort, das sind die vier Winde des Himmels, die ausfahren, nachdem sie sich dem Herrn der ganzen Erde vorgestellt haben. Wir werden ganz kurz auf diesen prophetischen Teil eingehen müssen, um uns zu zeigen, warum gerade diese Gerichtsengel am Strome Euphrat gebunden sind, bis auf Tag und Stunde, auf Monat und Jahr. Dazu lese ich aus Offenbarung, dem 9. Kapitel, Offenbarung, Kapitel 9, von Vers 13 bis 15. Offenbarung 9, 13 bis 15. Nun stieß der sechste Engel in die Posaune, da hörte ich aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, die gebot dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, binde die vier Engel los, die am großen Strome Euphrat gefesselt sind. Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um den dritten Teil der Menschheit zu töten. Hier wird uns gesagt, wo diese vier Gerichtsengel gefesselt sind, gebunden sind. Ihr wisst ja, wenn jemand gebunden ist, er kann bellen, aber er kann noch nicht tun, was er möchte. Im Moment wird nur angedeutet, was dann zu dem Zeitpunkt geschehen wird. Jetzt sind diese vier Gerichtsengel noch gebunden, aber wie eben schon gesagt, es deutet sich an, woher die letzte Sache ihren Lauf gegen Israel nehmen wird. Wir haben es gesehen in Zacharia 6, diese vier Rosse, wie sie ja farbmäßig in den ersten vier Siegeln genau wiedergegeben werden, sind beides, sind gegen Israel gerichtet, von dem alten Babylon her, und habt ihr es gehört, Hussein will ja das Babel aufbauen. Das ist ja eine sehr schöne Sache. Er braucht es nicht mehr aufzubauen. Das ist schon längst verlagert worden von dem Euphratstrom hin eine ganze Strecke weiter. Ihr wisst, im Neuen Testament wird ja die große Stadt, die die Herrschaft über die Könige der Erde hat, als das große Babylon bezeichnet. Immer und immer wieder. Er braucht also nichts aufzubauen. In Offenbarung 17 steht einige Male geschrieben, ich lese hier nur letzter Teil von Vers 5, sein Name stand auf ihrer Stirn geschrieben, ein Geheimnis Groß Babylon, die Mutter der Buhlerinnen und der Gräuel der Erde. Man kann also einige Male lesen, auch Kapitel 18, Vers 2. Er rief mit lauter oder mit mächtiger Stimme, gefallen, gefallen ist das große Babylon und ist zur Behausung von Teufeln, zur Unterkunft aller unreinen Geister und zur Unterkunft aller unreinen und verabscheuten Vögel geworden. Man findet also einige Male von dem Babylon, von dem Babylon in Rom, die Beschreibung in der Offenbarung. In Kapitel 18 steht in Vers 10 geschrieben, von Ferne werden sie aus Furcht vor ihrer Qual stehen und ausrufen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du mächtige Stadt, in einer einzigen Stunde ist nun das Gericht über dich gekommen. Und dann in Vers 21 lesen wir, Vers 21, da hob ein starker Engel einen Stein auf, der so groß wie ein Mühlstein war, und schleuderte ihn ins Meer mit den Worten, so wird mit gewaltigem Schwung die große Stadt Babylon weggeschleudert werden und nicht mehr zu finden sein. Soweit nur hier die Parallele von dem alten Babylon da am Euphrat und dann von diesem Babylon, von der großen Stadt, die nichts als Verwirrung über die ganze Erde verbreitet hat. Babel bedeutet Pforte Gottes, Babylon bedeutet Verwirrung. Und so sehen wir, dass da, wo die Pforte Gottes hätte sein können und sein sollen, ist Verwirrung entstanden und über die ganze Erde verbreitet worden. In Offenbarung im 16. Kapitel wird uns dann genau beschrieben, wann das Babylon am Euphrat noch wieder wahrscheinlich oder gewiss vereint mit dem Babylon in Rom, vereint gegen Israel, Front machen wird. Offenbarung 16 von Vers 12. Hierauf goss der Sechste seine Schale auf den großen Strom Euphrat aus, da vertrocknete sein Wasser, dann mit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg offen stünde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister wie Frösche. Sie begeben sich zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage Gottes des Allmächtigen zu sammeln. Dann steht, seht, ich komme wie ein Dieb, selig ist, wer da wacht und seine Kleider bereithält, damit er nicht nackt einherzugehen braucht und man seine Schande nicht zu sehen bekommt. Und sie versammeln sich in der Gegend, die auf Hebräisch Harmagedon heißt. Wer von uns einige Male in Israel war, weiß ganz genau, wo es liegt. Das Tal Josaphat, die Ebene von Jezreel, genau auf der anderen Seite des Karmelgebirges nach Syrien hin. Und so wird es dann auch nach der Beschreibung des Alten und des Neuen Testaments so sein, dass sich dort in der Gegend Mesopotamien, in der Gegend des Euphrat und des Tigris, dort, wo die Menschheit ihren Anfang nahm, wo das Paradies lag, wo Abraham wohnte, wo die ersten Menschen überhaupt auf Erden waren, wo Zivilisation begann, wo Nimrod war, wo Nineveh war, wo alles war, wo es begonnen hat, da, wo es begonnen hat, wird es auch sein Ende nehmen. Und diese vier Gerichtsengel, die nun gebunden sind auf Tag und Stunde, auf Monat und Jahr werden dann zu dem Zeitpunkt losgelassen werden, wenn es in der Tat zu der letzten Auseinandersetzung, die ja gegen Israel sein wird, kommt. Und dann wird Gott vom Himmel her in den Kampf eingreifen und ein Ende mit der Menschheit, die sich gegen ihn aufgelehnt hat, machen und sich so vor den Augen der gesamten Völkerschaften verherrlichen. Das steht im Propheten Hesekiel geschrieben, und zwar im Propheten Hesekiel im 38. Kapitel und dort in den Versen 22 und 23. Hesekiel 38, 22 und 23. Und ich will das Strafgericht an ihm vollziehen, durch Pest und Blutvergießen, durch Wolkenbrüche und Hagelsteine, Feuer und Schwefel will ich regnen lassen auf ihn und auf all seine Kriegsscharen und auf die vielen Völker, die bei ihm sind. So will ich meine Größe und meine Heiligkeit erweisen und mich vor den Augen vieler Völker kundtun, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Wir können also ganz getrost sein. Alles verläuft planmäßig, wie Gott es in seinem Worte niederschreiben ließ und wie er es vor Grundlegung der Welt schon angeordnet und bestimmt hat. Wir singen ja in einem Liede, alles muss gehen, wie er es will. Schweig still, Herz, schweig still. Wir brauchen uns nicht zu bekümmern um Israel. Gott wird für sein Volk streiten und wird dafür sorgen. Wenn man allerdings jetzt in allem Ernst darüber nachdenken muss, dass sich diese Mächte ja regen, und ich habe es hier beim letzten Mal wahrscheinlich schon gesagt, was jetzt kommen wird, können wir alle schon voraussagen. Der Hass der gesamten arabischen Welt gegen Israel wird so zunehmen, aber auch so zunehmen, dass mit aller Macht darauf hingearbeitet werden wird, um den letzten großen Schlag zu führen. Aber dann wird Gott zuschlagen. Dann wird Gott ein Ende machen. Und das wissen wir jetzt schon. Er wird nicht die Attrappen treffen. Er wird nie daneben schießen. Nein, es werden nur Volltreffer sein bei Gott. Eigentlich freuen wir uns darüber ja nicht, dass Menschen leiden müssen. Wenn wir jetzt daran denken, während wir hier so vor dem Angesicht Gottes in Ruhe und Frieden versammelt sind, sind dort Väter und Söhne, Männer an der Front, die doch eigentlich gar nicht kämpfen wollen, die hingeschickt werden und ihr Leben einsetzen für einen Kampf, der doch von vornherein verloren ist. Wir gedenken all derer, und ich muss ganz ehrlich sagen, nie ist mir Römer 8 so groß geworden wie jetzt in den letzten Wochen, in denen wir leben. Es heißt dort, die ganze Schöpfung wartet und sehnt sich darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden und von der Vergänglichkeit, der sie unterworfen worden sind, erlöst werden. Und nicht nur wir, die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben, sondern die ganze Schöpfung sehnt sich doch von dieser Vergänglichkeit, der sie ja zwangsweise unterworfen wurde, um des Menschen willen, der gefallen ist, damit auch sie die Erlösung erfährt und alles erneuert und für das tausendjährige Reich zubereitet wird. Wenn ich jetzt vielleicht noch ein Wort dazu lesen darf, was die Beschädigung oder die Not betrifft, die dann nach der Entrückung ja erst sein wird, nur noch aus Offenbarung 7, was diese vier Winde betrifft oder vier Engel. Es sind da zwei Begriffe verwendet worden, nur um es abschließend noch so zu bringen. Offenbarung Kapitel 7 von Vers 1. Danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Sie hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind auf der Erde und auf dem Meer und über irgendeinen Baum wehe. Weiter sah ich einen anderen Engel vom Sonnenaufgang her emporsteigen, der ein Siegel des lebendigen Gottes hatte, der rief den vier Engeln, denen der Auftrag erteilt war, Unheil auf der Erde und auf dem Meer anzurichten, mit lauter Stimme die Worte zu: Richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem Meer und an den Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben. Aus dieser Stelle geht ganz deutlich hervor, dass die Zerstörung und das Unheil erst nach dem Dienst der beiden Zeugen, nach der Herausrufung und Versiegelung der 144.000 geschehen kann. Jetzt melden sich diese Kräfte, aber sie sind noch gebunden. Dann werden sie losgelassen, und was dann geschieht, haben wir bereits gelesen und können es noch in anderen Bibelstellen nachlesen. Während ich Vers 2 las von dem Engel des Sonnenaufgangs, denke ich an einen Aufenthalt in Israel, in Eilat, als ein Mann aus Japan, aus Tokio, dort auftrat und gewaltig predigte und einige Leute um sich versammelte. Mit dem sprach ich anschließend. Ich fragte ihn, was sein Auftrag wäre. Er sagte: Ich bin der Engel aus Offenbarung 7, Vers 2. Und ich fragte ihn dann: Ja, und wie begründest du das? Ja, ich komme doch vom Sonnenaufgang. Da steht geschrieben, ein Engel vom Sonnenaufgang. Ja, ich sage, aber du bist doch kein Engel. Und naja, in jedem Fall, ihr wisst, mit solchen Leuten ist das Gespräch mit mir nicht lange zu führen. Das ist dann sehr schnell auf den Punkt gebracht. Wie dankbar können wir sein, dass Gott uns ein klares Verständnis, aber auch einen klaren Verstand gegeben und bis zur Stunde erhalten hat und bis ans Ende erhalten wird. Amen. Dankbar sind wir Gott auch dafür, dass wir keine Ansicht vertreten, keine Lehre haben, sondern Gottes Wort frei und offen so lehren können, wie es geschrieben steht. Eins liegt mir aber doch sehr auf dem Herzen, nämlich, wenn wir daran denken, dass die Zeit nur noch kurz bemessen ist, wie steht's um uns, um unsere Zubereitung, wenn wir lesen, dass die 144.000 versiegelt werden mit dem Siegel Gottes? Und dann ist in der Tat die Frage: Haben wir Gott schon so erlebt, dass wir nicht nur gläubig geworden sind, sondern das Siegel Gottes als Bestätigung bekommen haben, dass Gott uns angenommen hat? Es gibt einige Bibelstellen im Neuen Testament, die in der Tat davon sprechen. Schaut mit unserem Herrn Jesus Christus, der als Sohn Gottes geboren wurde, geschah es, dass sich über ihm der Himmel auftat und der Geist Gottes herabkam. Ich habe dazu im Petrusbrief nachgelesen. Wir kennen ja alle die Evangelien, wissen, was darin geschrieben steht. Im Petrusbrief lesen wir 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, Vers Oder von Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott, dem Vater, hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jetzt bezeugt Petrus Folgendes. Diesen Ruf haben wir vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Jedes Mal, wenn wir im Neuen Testament davon lesen, dass unsere Leibeserlösung genannt wird, lesen wir tatsächlich von der Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Epheser Kapitel 1, Epheser Kapitel 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft oder das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angelt oder Unterpfand für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Unsere Seele ist erlöst. Unsere Schuld ist vergeben. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden. Es geht aber um mehr. Es geht darum, an der ersten Auferstehung Anteil zu haben, an der Verwandlung und Entrückung teilzunehmen und somit am Hochzeitsmahl. Und dazu ist notwendig, dass wir nicht nur Söhne und Töchter Gottes geworden sind, sondern als solche mit dem Heiligen Geist versiegelt werden auf den Tag unserer Leibeserlösung. Es geht ja nicht um die Seele, die ist erlöst. Und hier geht es tatsächlich um den Leib, der verwandelt werden soll und wird bei der Wiederkunft des Herrn. Ähnliches steht in Epheser im 4. Kapitel, Epheser Kapitel 4, Vers 30. Epheser 4, Vers 30. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Es gibt also einiges. Wir werden Bibelstellen lesen, in denen von der Salbung und von der Versiegelung gesprochen wird. 2. Korinther, 1. Kapitel, 2. Korinther, 1. Kapitel, 20 bis 22. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist auch durch ihn das Amen erfolgt, Gott zur Verherrlichung durch uns, der uns aber samt euch auf Christus fest gegründet und gesalbt hat. Das ist Gott. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Hier werden also drei Begriffe verwendet. Erstens, der uns auf Christus fest gegründet hat. Und ich glaube, das dürfen wir frohen Herzens bejahen. Wir werden nicht länger von einem Wind der Lehre hin und her bewegt. Ich glaube, wir dürfen wahrheitsgemäß sagen, dass Gott uns so im Worte auf Christus fest gegründet hat, dass uns nichts und niemand erschüttern kann. Amen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Doch, es ist eine felsenfeste Gründung im Worte durch Offenbarung des Geistes. Und wie gesagt, diese Gründung ist fest. Da rührt und rückt sich nichts mehr. Doch es geht weiter. Und uns gesalbt hat, das ist schon wieder eine andere Sache. Fest gegründet ist eine, gesalbt ist die andere. Und das genügt noch nicht. Es geht dann weiter. Und der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen hineingegeben hat. Schaut, unser Herr, wie ich vorhin schon sagte, ist ja als Sohn Gottes geboren worden. Aber er war in einem Fleischesleibe. Es steht heute noch geschrieben, du bist mein Sohn. Dich habe ich heute gezeugt. Er war gezeugt durch den Heiligen Geist. Er war Sohn Gottes. Und dennoch tat sich der Himmel auf und der Geist Gottes kam herab, um diesen Leib, der ja auch der Entwicklung unterworfen war. Ihr wisst, er war 12 Jahre, er war 30, als er seinen Dienst begann. Er war in diesem irdischen Leibe. Und man sagte, du bist noch keine 50. Also sah er älter aus, als er war. Er war ja der Mann der Schmerzen und der Leiden. Er war also hier in einem irdischen Leibe. Hat gegessen und getrunken, an Gebärden als Mensch erfunden. Hat gelitten, hat die Schmerzen auf sich genommen. Er hat sie tatsächlich in seinem Leibe gespürt. Also musste dieser Leib von Gott sozusagen beschlagnahmt werden, musste von Gott aus einfach der Anspruch darauf gestellt werden, dass dieser Leib nicht die Verwesung sieht, sondern, wie geschrieben steht, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht, noch dass seine Seele in der Hölle bleibe. Das sind zwei Dinge, die Seele und da der Leib. Beides erfüllte sich. Er ist am dritten Tage auferstanden. Er ist hinuntergefahren, während sein Leib in der Gruft lag, ist er hinuntergefahren in die untersten Örter der Erde und ist dann am dritten Tage auferstanden. Und der Leib, mit dem er auferstanden ist, ist eben dieser Auferstehungsleib, den wir haben werden, wenn der Herr wiederkommt und die Toten in Christo zuerst auferstehen werden und dann wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt und hinaufgenommen werden, um dann bei dem Herrn zu sein alle Zeit. Und für diese Verwandlung unseres Leibes ist es notwendig, dass die verwandelnde Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, schon in diesem irdischen Leibe Wohnung nimmt, um ihn dann von innen nach außen verwandeln zu können. Wir haben diese Schriftstelle tatsächlich schon einige Male aus dem Römerbrief gelesen und die ist einfach sehr wichtig. Ihr Lieben, es hat keinen Zweck, dass wir über Entrückung sprechen und über die Wiederkunft des Herrn, über die Kürze der Zeit, die uns noch zur Verfügung steht, ohne dass wir einander wahrheitsgemäß kundtun, welche Forderungen Gott stellt und was alles geschehen muss, damit auch wir dabei sein können, wenn der Herr kommt und damit diese sterblichen Leiber eben die Unsterblichkeit empfangen. Wir haben da das Wort im Römerbrief im 5. Kapitel, Römer Kapitel 5 Und dann auch in Römer Kapitel 8, erstmal in Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So werden wir also jetzt, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, noch viel gewisser durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Es geht um die Rettung, ehe der Zorn hereinkommt. Jetzt Römer Kapitel 8, Römer Kapitel 8, Vers 11. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Also wiedergeboren durch den Geist, erneuert durch den Geist belehrt, in alle Wahrheit geführt, durch den Geist gesalbt. Aber jetzt geht es um die Kraft. Nicht nur um Gründung, nicht nur um Salbung, um die Kraft des Heiligen Geistes, um die Versiegelung der Erstlingsschar, auch das können wir hier aus Römer Kapitel 8 deutlich lesen. Römer Kapitel 8 lesen wir von Vers 19 weiter. Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne oder der Kinder Gottes. Denn der Nichtigkeit oder Vergänglichkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden. Allerdings nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat. Jedoch auf die Hoffnung hin, dass auch sie selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird, zur Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. Was ist Verherrlichung? Wenn dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit anzieht und das Vergängliche die Unvergänglichkeit, wenn das Wort sich erfüllt, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, so steht es dort in 1. Korinther 15 weiter, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lesen wir hier weiter von Vers 22. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen eine Neugeburt hat. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Und hier führt Paulus sehr deutlich weiter aus in Vers 24, denn wir sind zwar gerettet worden, aber doch nur auf Hoffnung hin. Eine Hoffnung aber, die man schon sieht, ist keine Hoffnung mehr. Denn wozu braucht man noch auf etwas zu hoffen, das man schon sieht? Wenn wir dagegen auf das hoffen, was wir noch nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Man könnte noch weiterlesen. Ich habe gestern Abend in Krefeld zugehört, als Bruder Schmidt Matthäus 25 las. Und ich muss offen gestehen, es hat mich eine tiefe Wehmut erfasst. Man kann heute wirklich lesen, ich, du und wir alle, wir können das Gleichnis von den 10 Jungfrauen lesen. Alle hatten Lampen, alle Lampen brannten, Alle machten sich auf, dem Bräutigam zu begegnen, aber dann wurde es ernst und kritisch. Plötzlich haben sich diese Gesamtzahl auf die Hälfte geteilt und siehe da, die einen hatten die Krüge mit und die anderen nicht. Und das trifft auf die Endzeit zu. Denn das ist das direkte Gleichnis, was in Verbindung mit der Wiederkunft des Bräutigams steht. Und darin finden wir beschrieben, die nun bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür war verschlossen. Ich kann nicht anders. Ich muss die ganze Wahrheit verkündigen und zwar so, dass wir gemeinsam bereit sind, wenn der Herr kommt, nicht nur Erleuchtung haben, nicht nur brennende Lampen haben, nicht nur Erkenntnis und Offenbarung haben, sondern tatsächlich die Fülle des Geistes, die uns zuströmt, die direkte Kraft Gottes, die uns umgestalten und auch dann unsere sterblichen Leiber lebendig machen kann. Ich möchte erleben, und ich hoffe wir alle, dass wir geistgetauft werden, dass wir gesalbt werden mit Heiligem Geist, dass wir versiegelt werden mit Heiligem Geist, dass wir so mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet werden, dass es in keinem Bereich mangelt, weder in der Zeit, in der wir noch zum Dienst Gottes hier als Gemeinde nötig sein werden oder in der Stunde, wenn der Herr wiederkommen wird, um die Seinen heimzuholen. Es soll sich nicht herausstellen an dem Tage, dass es uns mangelte. Und wehe mir, wenn dann noch jemand sagen könnte, ja, der Bruder Frank hat es uns aber nicht gepredigt. Was dann? Das darf nicht passieren. Ich muss vor Gott bestehen können an jenem Tage. Und ich kann nur vor ihm bestehen, wenn ich das volle Evangelium so predige, wie es Paulus und die Apostel gepredigt haben. Und wir alle können nur so vor Gott bestehen, wenn wir die gleichen Erlebnisse haben mit Gott, die unsere Brüder und Schwestern im Urchristentum mit Gott gemacht haben und nicht eher zur Ruhe kommen, bis wir in Gott Ruhe gefunden haben für unsere Seele. Haben wir das verstanden? Und wenn es uns in eine Gebetsnot hineintreibt, dann sei doch Gott Dank dafür. Vielleicht muss der Notschrei erstmal kommen, das sich erfüllen kann. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Liebe ist es uns doch, dass wir jetzt unseren Mangel erkennen und unsere Lampen und Krüge füllen mit Öl, anstatt dass wir zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft des Herrn plötzlich feststellen müssen und sagen, gib uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Und dann kommt die Antwort, geht zu den Krämern. Ja, es ist viel Krämerei in unseren Tagen. Wir wollen nicht zu den Krämern, wir wollen zum Herrn gehen. Johannes hat gepredigt von unserem Herrn. Er sagte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist größer als ich. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und er sagte, die Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne gründlich fegen oder reinigen. Also haben wir das volle Evangelium zu verkündigen und nicht nur das. Wir müssen es auch erleben. Ich gebe mich nicht eher damit zufrieden. Und es muss recht bald zu einem Durchbruch kommen. Es muss geschehen. Und wenn es unsere Gleichgültigkeit kostet, was immer es noch sein mag, lieber noch mehr haben wollen, wenn man schon genug hat, als nichts mehr haben wollen, wenn man nicht genügend hat. Es ist doch besser, man hat zu viel, als dass man zu wenig hat, wenn der Herr wiederkommt, um die Seinen zu holen. Ich möchte nur ganz kurz das Wort noch aus dem 1. Petrus lesen, dass wir dann diesen Zustand als Gemeinde erreichen und in der Tat einträchtig vor dem Herrn zusammen sein können, wie es hier geschrieben steht, in 1. Petrus im 3. Kapitel von Vers 8. Schließlich aber seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem und Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, denn dazu seid ihr berufen, damit ihr Segen ererbet. Denn wer seines Lebens froh werden will und gute Tage zu sehen wünscht, der halte seine Zunge vom Bösen fern und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Flehen. Dagegen ist das Angesicht des Herrn gegen die Übeltäter gerichtet. Hier geht es hauptsächlich darum, dass wir als Kinder Gottes, als eine große Familie, doch irgendwie zusammenwachsen nach dem Wort, nach dem Spruch. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, geboren aus demselben Wort, aus dem gleichen Geiste, Leben aus Gott empfangen. Es gibt nur eine Art von Söhnen und Töchtern Gottes. Und wie vorher schon gesagt, wir als Söhne und Töchter Gottes müssen uns bewähren und in unseren Stand eingesetzt werden. Es gibt ein Wort im Hebräerbrief, ich weiß nicht, ob ich es auf Anhieb aufschlagen kann, aber es steht dort, dass solange der Sohn unmündig ist, besteht zwischen ihm und dem Knecht kein Unterschied. Wenn er aber mündig ist, sich bewährt hat und dann in die Sohnschaft eingesetzt wird als bewährter Sohn Gottes, dann ist er der Erbe des Thrones und kann die Herrschaft beginnen. Ihr Lieben, Gott will eine Überwinderschar aus uns machen, eine Erstlingsschar. Er will etwas Besonderes. Er spricht schon im Propheten Malachi. Ihr sollt mir an jedem Tage ein Sondereigentum sein. Gott hat eine Erstlingsschar als sein besonderes Eigentum. Und das ist in jedem Zeitalter, die wirklich durch den Geist herausgerufene Überwinderschar. Und ich glaube, dass wir dazu gehören. Und ich sage euch auch warum. Weil Gott uns die Gnade geschenkt hat, nicht nur von einem Boten zu sprechen, den er gesandt hat, nicht nur von einer Botschaft, sondern an uns hat sich erfüllt, was geschrieben steht: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie viele berufen sich auf einen Boten Gottes und reden an Gott vorbei, anstatt zu hören, was der Geist geoffenbart hat und sich vom Geiste Gottes in alle Wahrheit einführen zu lassen. Machen Sie aus der göttlichen Botschaft eine eigene Botschaft, aus der Belehrung Gottes eigene Lehren, und so kommt neue Verwirrung auf und Sie haben die Sendung eines göttlichen Boten wahrlich nicht richtig verstanden und eingeordnet. Und deshalb meine ich, wahrheitsgemäß vor Gott sagen zu können: Wir haben nicht nur erkannt, dass Gott in den 7 Gemeindezeitaltern entsprechend den 7 Sendschreiben seine Boten und seine Botschaften hatte. Wir haben erkannt, dass der Geist geoffenbart hat, was die Braut in diesen Tagen hören und was ihr zugänglich und was ihr geoffenbart werden soll. Und noch einmal hebe ich hervor, Gott hat uns die Gnade geschenkt, überhaupt nichts hinzuzufügen, nichts zu deuten, nichts daneben zu stellen, sondern schlicht und einfach zu glauben und aufzunehmen, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und so glaube ich von Herzen aus Überzeugung, dass wir von Gott dazu erwählt worden sind, zu dieser Erstlingsschar in unserer Zeit zu gehören, die immer auf das Acht gab, was der Geist den Gemeinden zu sagen hatte. Und deshalb auch kein Tanz um irgendeinen Propheten oder viele Worte um einen Gottesmann, sondern die Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes, die Hineinführung in das, was Gott geoffenbart hat. Dankbar dafür, dass er seinen Knecht und Propheten in unseren Tagen sandte, wie er damals einen Paulus und zu vielen anderen Zeiten seine Boten hatte. Immer wieder sage ich es aus Überzeugung. Wir alle hätten nicht gewusst, was wir heute wissen, wenn nicht Gott seinen Knecht und Propheten, unseren geliebten Bruder Branham, gesandt hätte. Er war ein Mann von Gott gesandt. Er war ein Prophet von Gott gesandt. Der Herr hat ja seine Knechte und Propheten früh und spät gesandt. Denn so steht's geschrieben, er tut nichts, er offenbart ihn, sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten. Und so gewiss Gott sein Volk Israel auf den Boden der Verheißung zurückgebracht hat, um dort dann die Herausrufung und Versiegelung vorzunehmen. Nicht in New York wird versiegelt, nicht in Moskau. Die Juden aus der ganzen Welt müssen in das verheißene Land zurückkehren. Die beiden Propheten werden keinen Flug nach New York machen oder sonst wohin. Die bleiben dort. Und deshalb müssen diejenigen, die von Gott begnadigt werden, da sein, wo die Botschaft, die sie hören müssen, verkündigt wird. Genauso ist es mit der Brautgemeinde aus den Nationen. Man muss einfach da sein, wo die Verheißungen, die Gott für diese Zeit gab, verkündigt und auf den Leuchter gestellt werden. Man kann nicht in den Denominationen bleiben, die von dem, was Gott jetzt tut, überhaupt keine Ahnung haben. Und wenn sie davon hören, das verwerfen. Man muss da sein, wo Gott redet, wo Gott wirkt, wo er sich offenbart. Man muss da sein, wo Gott gemäß seinen Worte Heilsgeschichte mit seinem Volke macht. Und das ist da, wo er gemäß seinem Willen sein Wort geoffenbart hat. Und es ist da, wo die Menschen, die von ihm begnadigt wurden, von Herzen aufnehmen und hören werden, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich glaube, wir haben das Ganze soweit zusammengefasst für dieses Wochenende. Gott hat seinen Weg mit dem Volke Israel. Wir sehen es in Kämpfen. Auch uns wird der Kampf nicht erspart bleiben. Aber so viel wissen wir doch schon heute, dass der Sieg von Golgatha doch unser Sieg ist. Dass wir als Sieger und Überwinderschar vor dem Throne Gottes erscheinen werden. Ohne Flecken und ohne Runzeln, gewaschen in dem Blute des Lammes, gereinigt in dem Wasserbad des Wortes, versiegelt und erfüllt mit dem Heiligen Geist. So, dass wir an jenem Tage mit unserem Herrn, wenn er wiederkommt, in die Herrlichkeit hinaufgenommen werden. Ich glaube, es wird geschehen. Oft habe ich es gesagt, wenn Gott uns, die wir alle Schmach seines Namens und seines Wortes auf uns nehmen und im Gehorsam nach bestem Wissen und Verstehen ihm folgen und glauben, alle Verheißungen, die er gegeben hat, wenn er sein Werk mit uns, die wir uns ganz auf seine Seite gestellt haben, wenn es mit uns nicht vollenden wird, mit wem soll er es dann vollenden? Mit denen, die gar nicht wissen, worum es jetzt geht, die die Botschaft Gottes gar nicht kennen, die mit dem Heilsgeschehen, das in unseren Tagen vor sich geht, überhaupt noch nicht in Berührung gekommen sind. Nein, da wo Gott sein Verheißungswort offenbart, da macht er Heilsgeschichte. Amen. Da sind Menschen, die ihm glauben und vertrauen. Denkt an die Tage Moses überhaupt immer. Da, wo Gott Verheißungen gab, da hat er sie auch erfüllt an denen, die sein Wort geglaubt und aufgenommen haben. In dieser Generation, am Ende dieses Zeitalters, dürfen wir es aus Gnaden sein. Wir sind nicht besser als die anderen, vielleicht noch schlechter, ja nicht nur vielleicht, ganz bestimmt. Es geht nicht um das, was wir sind, sondern um das, was Gott aus uns gemacht hat. Amen. Und Paulus hat es deutlich ausgedrückt. Was nichts ist vor der Welt, das hat Gott sich erwählt, um daraus etwas zu seiner Ehre zu machen. Werden wir doch froh in dem Herrn, unserem Gott. Einerseits merken und spüren wir, dass wir noch nicht alles haben, was wir benötigen. Andererseits wissen wir, dass Gott uns alles geben wird, was wir benötigen, vor der Wiederkunft Jesu Christi. Aber bitte wollen wir allen Fleiß daran tun, dass es recht bald geschehen könnte. Denn die Zeit ist doch wirklich ernst und sie ist kurz. Und die Wiederkunft des Herrn steht doch nachher bevor. Möge der treue Gott uns als sein neutestamentliches Bundesvolk segnen und auch das Volk Israel möge er doch segnen. Da, wo zu segnen ist, wo ein bleibender Segen Gottes offenbar werden kann, nämlich dort, wo Menschen in seinem heiligen Namen versammelt sind, um sein heiliges Wort zu hören. Und das unter der Salbung und Offenbarung des Heiligen Geistes. Deshalb sind wir nicht von Menschen belehrt worden, sondern von Gott, der uns durch sein Wort und durch Offenbarung des Heiligen Geistes belehrt und in alle Wahrheit führt. Er, der begonnen hat, er wird es auch vollenden auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Treuer Herr, gemeinsam danken wir dir, dass wir so vor deinem Angesicht versammelt sein dürfen. Und wie dein Knecht und Prophet Johannes sagte, der Bräutigam hört den Jubelruf der Braut.
Ja.
Geliebter Herr, du bist unser Bräutigam. Du hast ein Liebesverhältnis aufgerichtet mit uns. Wir liegen an deiner Brust, um die holdseligen Worte, die Verheißungen zu hören, wie sie ein Bräutigam der Braut macht. Er gibt dir Versprechen, er sagt dir, was er alles tun wird. Geliebter Herr, du nennst uns nicht mehr Knechte und Fremdlinge, sondern deine Freunde. Und du lässt uns wissen und Einblick in das nehmen, was du jetzt tust. Ach, du Bräutigam unserer Seele, unser Erlöser, du Lamm Gottes, du hast dein Leben dahingegeben, hast dein Blut fließen lassen, hast ausgerufen, es ist vollbracht. Deine Seite wurde so geöffnet, damit die Braut erlöst werden konnte. Fleisch von deinem Fleisch, Gebein von deinem Gebein, aus dir hervorgegangen, und wird dir zugeführt und an jenem Tage dir gleich sein. Geliebter Herr, habe Dank, dass wir nicht nur eine Strecke gefolgt sind, sondern dir folgen dürfen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Geliebter Herr, habe Dank für die Sendung deines Botschafters. Habe Dank für die göttliche Botschaft des Wortes, für sämtliche Offenbarung der Geheimnisse. Mein Gott und mein Herr, hast du nicht damals deinen Jüngern gesagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen? Brannte nicht unsere Herzen, als du mit uns redetest? Geliebter Herr, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Deine Braut folgt deiner Stimme. Wir danken dir dafür und deine Stimme ist dein heiliges Wort. Treuer Herr, wir bitten darum, dass du über Israel wachst. Du sagst ja, dass du über die Stadt wachst, die nach deinem Namen genannt ist. Du hast gesagt, den Ort, den ich erwählen werde, da werde ich meinen Namen hintun. Und dort werdet ihr mir Opfer darbringen. Dort werde ich mich euch offenbaren und mit euch reden. Herr, ich danke dir. Wir wissen, wo du deinen Namen geoffenbart hast. In Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist die Offenbarung Gottes. Und wir sind in ihm. Ach, wir danken dir. Geliebter Herr, du in uns und wir in dir, habe du deinen Weg mit uns allen. Wir bitten dich darum, fahre fort, an uns zu wirken. Mögen alle Erlebnisse in Kürze Wahrheit geworden sein, dass wir lebendige Zeugnisse deines Wortes sind. Rettung, Heilung, Befreiung, Wiedergeburt, Erneuerung, Geistestaufe, Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe, Salbung von oben her. Ach, geliebter Herr, Versiegelung auf den Tag der Leibeserlösung. Herr, wir glauben, dass wir zu der Schar gehören dürfen, der kein Erlebnis mangeln wird, sondern alles wird erfüllt werden. Habe Dank, denn wir glauben jede Verheißung und werden sie auch erleben. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank dafür, dass du unsere Augen gesalbt hast, unsere Herzen aufgetan. Du hast dich uns selber und deinen Heilsratschluss offenbart. Habe innigen Dank. Segne dein Volk des neuen Bundes. Segne dein Volk Israel. Und sei du mit uns allen. Herr, erhebe du dich und möge die Ankündigung wahr werden, dass dem Teufel schlechte Zeiten bevorstehen. Er muss alles freigeben, was Gott gehört. Herr, du forderst dein Volk. Wir danken dir dafür. Er hat sein Anrecht verloren. Er ist besiegt. Er muss weichen. Halleluja. Herr, wir preisen dich und wir danken dir. Wir stehen auf deiner Seite, auf der Seite des Siegers von Golgatha und geben dir allein die Ehre. In Jesu Namen. Amen.